Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftsbibliothek St. Gallen. Mein Name ist Silvio Frick. Mir gegenüber sitzt heute René Soller. Herzlich willkommen, schön bist du da.
Danke für die Einladung, es freut mich sehr.
Du bist Schmied, Kunstschmied, Kreativschmied, Klangschmied. Was klingt besser? Das Eisen auf dem Amboss oder die Schelle, die Glocke, die man fertig geschmiedet hat?
Für mich klingt es in der Regel immer besser, der Amboss. Weil das Machen, das ist das sehr Schöne, das mich herausfordert. Da trete ich in eine andere Welt. So. Und das Schmieden, das ist wirklich eine Leidenschaft. Und dieser Klang, der gefällt mir am besten.
Das klingt sehr schön, da kann ich kaum was mehr dazu sagen. Wir waren auf der Suche nach jemandem, der die Gallusglocke, die als Original in der Kathedrale hängt, als frühmittelalterliches kleines Kunstwerk, das aber scherbelt, neu schmieden kann, und sind auf dich gestoßen, haben jemanden gefunden, der da mit viel Elan und Engagement eingestiegen ist in die Frage. Und jetzt wollen wir ein bisschen erkunden, was das für ein Weg war zu dieser Gallusglocke. Kannst du beschreiben, wir waren zum ersten Mal zusammen in der Kathedrale und du hast sie von allen Seiten genau angeschaut, was dir da ins Auge gefallen ist?
Ja, das war wirklich eine interessante Anfrage, dass du an mich gestellt hast, die Gallusglocke zu schmieden. Ich habe sie überhaupt nicht gekannt und daher war ich froh, wenn ich in die Kathedrale konnte. Und es war schon ein besonderer Moment, auf die Leiter zu steigen und diese alte, ehrwürdige Glocke in die Hand zu nehmen und sie zu betrachten, zu vermessen und auch etwas zu überlegen, was ist mit der alles schon passiert und wer hat sie eigentlich geschmiedet. Der Schmied hat sicher nie gedacht, dass sie so lange hält und etwas Besonderes. Und das war für mich schon eine Herausforderung, so etwas zu schmieden, vor allem auch von der Größe her. Eine große Schelle, es ist eigentlich eine Schelle, weil sie aus Blech geschmiedet ist. Und das hat mich schon sehr gereizt, so etwas zu machen. So eine Aufgabe, die hat man nicht alle Tage. Und das ist schon etwas, was mich immer wieder herausfordert. Mhm. Und der Herausforderung habe ich mich dann gestellt, mit viel Freude und Elan. Und auch die Unterlagen, die ich bekommen habe, die waren sehr interessant, auch vom Schnittmuster oder von der Art, wie sie geschmiedet worden sein soll. Und damals hast du noch gesagt, sie sei nur genietet, oder ist auch, glaube ich, dem Bericht so gestanden. Und das hat mich etwas irritiert, weil nur genietet kann ich mir nicht vorstellen, weil eine Schelle, die nur genietet ist, die scherbelt schon von Anfang an, die klingt nicht schön. Und dann hatten wir ja den Versuch gemacht mit dem Modell, als vor dem Löten im Feuer nur genietet. Und das hat schon geklungen, aber nicht so optimal. Und nach dem Löten hat sie wirklich einen sehr schönen Klang.
Jetzt müssen wir das Stück für Stück aufdröseln. Du beginnst mit Schnittmuster und ich denke, ja, aber das ist Metall und nicht Stoff. Wie muss ich mir das vorstellen?
Also die Gallusglocke ist ja aus einem Stück geschmiedet, oder? Und das braucht ein sehr großes Blech. Und darauf wird dann die sogenannte Abwicklung aufgezeichnet und dann ausgeschnitten. Um die endgültige Form zu erreichen, braucht es eine bestimmte Form, mit der man beginnt. Unten, also dort, wo dann der Klöppel anschlägt, ist sie ja breiter als oben. Oben hat sie ein flaches Dach. Und unten ist sie oval und oben ist sie aber eckig. Und das braucht wie ein Schnittmuster.
Dann wird sie zusammengefaltet.
Genau, also zuerst werden dann die Seitenteile geschmiedet, dass sie die Rundung erhalten und die Seite erhält. Oder das sind ja dann eigentlich die halbierte dritte und vierte Seite. Also so. Und dann wird sie dann zusammengefaltet. Und das ist sogenanntes Schnittmuster. Und das muss dann ja passen.
Und dann gibt es überlappende Stellen, die dann eben genietet werden. Genau. Die Nieten, die sieht man ja noch, ja. Die alten beim Original. Ja.
Oder dazumal konnte man noch nicht so sogenannt stumpf schweißen. Also man konnte nicht die Bleche einfach aneinanderlegen und dann eine Naht ziehen mit dem Schweißapparat, sondern man musste es überlappen. Und dann im Feuer löten mit Kupfer in dieser Zeit oder auch Messing konnte man später. oder auch Feuer schweißen konnte man so. Mhm. Aber das wäre sehr, sehr schwierig, so etwas in der ganzen Länge, wenn sie zusammengefaltet ist, Feuer zu schweißen, das wäre fast nicht möglich. Darum hat man dann genietet, das gibt eine ganz gute elastische Verbindung und durch den Kupfer ist dann alles zusammen und somit ist auch gewährleistet, dass der Ton oder die Schwingung nicht unterbrochen wird.
Also man macht das, was beim Guss passieren würde, ein Stück Metall mit diesem Lot, was man dazwischen fließen lässt, wieder, dass es eine geschlossene Form gibt. Genau. Eben du sagst, ja. Der Klang läuft rundherum.
Ja, sonst werden die Enden oder die Kanten vibrieren und dann chattert die Schelle. Das ist auch häufig, wenn ich Schellen für die Reparatur bekomme, die sind meistens unten einen kleinen Riss und dann tönen sie einfach nicht. Ja. Sie sind ganz dumpf oder es kommt nicht zur Schwingung.
Jetzt, du sagst Kupferlöten, das ist ja relativ eine lange Stelle, das sind vielleicht 40 Zentimeter, diese überlappenden
knapp
Stellen.
Knapp so 33 war es.
33
ja,
sind sie.
Genau, und oben natürlich auch noch vom Dach die Überlappung auf die Seitenwand. Dort ist ja auch noch mal sicher fast 10 Zentimeter. Ja. Ja.
Kannst du beschreiben, wie das, man sich das vorstellen muss? Also man gießt dann einfach flüssiges Kupfer hinein? Oder?
Nein, also, zuerst legt man dann die Schelle mit der Nahtstelle aufs Feuer und dann erhitzt man sie. Und man muss wissen, der Kupfer schmilzt um circa so zwischen 900 und 1000 Grad. Und das ist eine schwierige Temperatur für das Eisen auch. Also man muss die Esse sehr gut im Griff haben mit der Feuerführung, dass es nicht zu heiß wird, sonst hat man nachher ein Loch im Blech. Also das Eisen würde dann verbrennen. Und so muss man das etwas sehr gut beobachten, bis der Kupfer, man beginnt vorne beim Mund der Schelle, bis der Kupfer fließt. Und dann kann man die Schelle immer ganz langsam nach vorne ziehen, dass immer der Teil, der zum Löten ist, im Zentrum vom Feuer ist. Und es muss immer sehr gutes Feuer sein, kleine Kohle. Und immer die Kohle muss Kontakt mit dem Blech, mit der Schelle haben, sonst braucht es zu viel Luft und wenn man zu viel Luft hat, kann man das Feuer nicht fein regulieren. Das ist sehr heikel.
Da braucht es einiges an Erfahrung dazu.
Ja, und so ein Gefühl für die Materie, so, das ist wirklich auch immer ein ganz spannender Moment, fast ein mystischer, vor allem wenn der Kupfer fließt, ein Teil verdampft ja und dann gibt es wunderbare Farben im Feuer, also so grün, blau und wenn man mit Messing lötet, auch ganz helles Feuer mit weißem Nebel, also das ist wirklich ein wunderbarer Moment.
Quasi etwas Magisches, wenn die Metalle da miteinander zu wirken beginnen.
Und wenn es so fließt, oder? Ja. Und manchmal tropft ja dann auch flüssiges Kupfer dann wieder ins Feuer, dann zischt es und gibt das grüne Feuer oder blaues.
Ja. Ja. Und das wird so flüssig, dass es ohne Probleme durch diesen möglicherweise sehr dünnen Spalt dann hindurchfließt.
Ja,
das
ist also zuerst gibt man ja auch ein Flussmittel dazu. Also man kann auch Quarzsand hat man auch gebraucht zum Feuerschweißen. Aber hier nimmt man meistens Borax, Borsalz. Und das gibt eine ganz gute Fließeigenschaft für das flüssige Kupfer. Und zugleich verhindert es, dass der Sauerstoff direkt ans Eisen kann. Weil Eisen oxidiert immer sofort. Und dann gibt es keine Verbindung mit dem Kupfer. Aber sobald es ein Flussmittel zwischen oder auf dem Metall hat, dann deckt es das ab, wie eine Glasschicht, muss man das sich vorstellen. Und dann kann der flüssige Kupfer oder das flüssige Messing zwischen der Glasschicht und dem Eisen und geht dann eine Verbindung ein. Heute kennt man es als Hartlöten, das kennen viele aus der Mechanik.
Ja, aber in der Esse ist schon noch ein bisschen anders.
Ja, nicht? Da ist es ganz anders. Vor allem muss man eben das Feuer sehr gut beherrschen. Man muss mit dem Feuer spielen.
Das, wenn ich das richtig verstanden habe, ich durfte dir ja zuschauen, zweimal, dreimal, dann hat es viel mit der Farbe zu tun. Man schaut hin und erkennt an der Farbe, am Zusammenspiel der Farben, was jetzt genau los ist, temperaturmäßig kann ich bearbeiten, weitermachen. Gibt es in diesem Spiel auch den Moment, wo man hinhört und wenn das Eisen alleine in der Esse liegt, dann einen Klang hört vielleicht? Du hast vom Zischen des weglaufenden Kupfers gesprochen, das ist dann schon, aber vorher gibt es da auch was mit den Ohren.
Also wenn man zu lange ja. im Feuer bleibt und das Eisen wirklich zu brennen beginnt, das hört man.
So kleine Funken,
die ja, dann die ganz hellen, wie ja. eine Wunderkerze. Ja. Und das hört man. Ist gut. Ganz ein leiser Klang, aber meistens hört man
das nachher. Das zauberhafte Verschwinden genau, richtig, des Werkstücks.
Genau, und da muss man sehr gut beobachten, oder? Man sieht es wirklich an den Farben. Und Löten braucht auch viel Geduld und Zeit, dass man darf nicht zu schnell aufheizen oder meinen, man könne das schnell löten, sondern man muss auch dem Lot dann die Zeit geben, zwischen die Zwischenräume zu fließen. Ja.
Kann man das nachbessern? Kann man eine Lotstelle nochmal heiß machen und nochmal Kupfer reingeben
ja,
und
Borax? Das kann man. Oder bei einer so langen Naht, bei dieser Schelle ist es ja optimal, weil so viele Nieten waren auf die ganze Strecke, waren ja 10 Nieten so. Und das hat dann viel bessere Haftung schon, also durch die Wärme wird ja manchmal das Blech verzieht sich und es kann Spalten geben, oder dass es nicht ganz aufliegt. Und da muss man auch schauen, wenn es dann zu große Spalten sind, dann kann man dort nochmal wärmen, mit dem Hammer etwas nachbessern und dann kann man nochmals löten. Oder auch später, wenn etwas reißt, das gibt es ja manchmal dort, vor allem wo der Klöppel anschlägt, dass es dort reißt, dann kann man das wieder auflöten und dann klingt sie wieder.
Meine erste Idee war, wir machen ein Faksimile, eine ganz genaue Kopie des Originals. Das heißt, wir machen einen Riss wieder rein. Aber irgendwie hat sich das dann wie verloren.
Ja.
Das fand ich selbst ein spannender Moment, weil es war dann so überzeugend, auf die Suche zu gehen nach dem Klang von vor mehr als 1000 Jahren und den wieder im Ohr zu haben, das Gefühl zu haben zumindest, man höre den Klang der Gallusglocke wie zu Galluszeiten nochmal.
Genau, also das ist ja immer so eine Frage, soll man es genau so machen, wie es war oder also wie es jetzt ist, so muss man ja sagen, oder wie sie im Ursprung war. Und im Ursprung hat sie ja sicher sehr schön geklungen. Und ich finde, wenn man schon so ein Objekt, also ein Originales hat, das schon mit Rissen ist und der Klang eigentlich nicht mehr wirklich schön ist oder wie der
sie
Ursprung,
scheppert, ja.
sie scheppert wirklich. Dann finde ich für die Besucher finde ich es viel interessanter, wenn sie dann hören, wie sie wahrscheinlich geklungen hat. Wir können es ja nicht ganz reproduzieren, weil damals war ja das Blech auch ganz anders hergestellt und es ist unterschiedlich dick, das sieht man bei dem zweiten Exemplar. Und der Klang wird dann anders. Man kann nicht genau sagen, wie sie wirklich getönt hat, aber in diese Richtung muss sie das Spektrum gehabt haben.
Ja, du hast etwas Wichtiges gerade angesprochen. Es gibt ja unterdessen nicht nur das Original und eine Kopie, sondern wir haben zwei machen dürfen oder in Auftrag geben lassen dürfen. Das eine, die steht jetzt mit einem schönen kleinen Ständer, mit der gleichen Aufhängung wie das Original in der Kathedrale in der Galluskapelle und kann da bisweilen gehört und geschlagen werden. Und die zweite, wir werden auf den Unterschied gleich eingehen, die kommt, wird dann bald sein im Gewölbekeller und neben dieser Figurine von Gallus als irischer Wandermönch, der hierher kommt. Was ist der Unterschied? Was ist bei der zweiten nochmal ganz anders?
Also bei der zweiten Gallusglocke ist ja die Halterung, die hat einen Handgriff, es ist eine Handschelle, also wie sie ursprünglich auch wahrscheinlich gewesen ist, so. Man sieht ja auch, es gibt noch andere so alte Handschellen, die hatten wirklich einen Griff oben. Und der ganz große Unterschied ist, wir haben das Blech aus einem dicken Stück Blech ausgeschmiedet auf diese Größe. Also am Anfang war es einen Zentimeter stark und am Schluss war es so zwischen 3 und 4 Millimeter. Haben wir das zuerst auf einem sogenannten Schwanzhammer, das ist so ein wassergetriebener Hammer, den hatten schon die Römer anscheinend. Und der hat aber zu wenig Kraft, um das Ganze auszuschmieden. Dann sind wir dann auf einen moderneren Lufthammer mit mehr Schlagkraft und haben dann das Blech so ausgeschmiedet, gestreckt und gebreitet.
Die Idee war ein bisschen dahinter, wie beginnt man ein Blech zu schmieden im frühen Mittelalter? Und wahrscheinlich mit einem Gussstück Metall, schon flach gegossen, um sich Arbeit zu sparen, aber das wird, du hast gesagt, einen Zentimeter wird das schon gehabt haben. Und dann nennt man das Ausschmieden.
Ja, genau. Also die Eisenherstellung war ja vor allem in so Rennöfen, das sind wie kleine Hochöfen. Und dann musste man das Roheisen ja mehrfach umschmieden, bis es überhaupt schmiedbar war. Also am Anfang hat es viel zu viel Kohlenstoff inne und dann ist es brüchig. Dann kann man kaum schmieden. Und so durch das immer wieder Aufwärmen und mit Holzhämmern bearbeiten, wird es dann schmiedfähiges Eisen. Und das haben sie dann in so Barren geliefert und die Barren, die wurden dann ausgeschmiedet zu Blechen, zu Stangen, zu Profilen, je nachdem, was man brauchte. Ja.
Das war, wenn ich das richtig verstanden habe, für dich auch das erste Mal, so ein Stück so auszuschmieden.
Ja,
so
in dieser Größe Blech. War das schon. Der andere Schmied hat gemeint, du bist ja verrückt. Hättest auch ein dünneres nehmen können. Okay. Sagte ich, ja, wir wollen ja schauen oder nachher hören, was verändert sich eigentlich durch das Ausschmieden. Und ich denke, durch das es unterschiedlich dick ist, das Blech, macht es auch etwas auf den Klang aus.
Genau. Also ich finde, die Handlocke hat einen runderen Klang irgendwie.
Ja, mir gefällt sie auch viel besser vom Klang her. Sie hat so wirklich einen schönen Klang. Und auch die Oberfläche, finde ich, vom Blech ist da ganz eine schöne, weil man Bearbeitungsspuren drin hat. Und ich denke, das ändert immer wieder am Klang. Die Form ist ja die gleiche, aber das Blech, das macht enorm viel aus.
Und meinst du, wenn du jetzt 10 machen würdest, dann könntest du auch beginnen, die Blechdicken am Rand und unten bei der Aufhängung beginnen zu variieren auf der Suche nach einem anderen Klang? Wäre das etwas, was mit der Erfahrung vielleicht?
Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Ja. Es hat sehr viel Einfluss. Die Art vom Metall, also was es für Blech ist, und dann auch die Dicke oder wie viel Kupfer hat es vom Löten noch. Das macht auch Veränderungen im Klang.
Letzten Moment dann noch, wenn man es zusammenlötet, dass man eine Veranderung macht. Mhm. Ja, leider brauchen wir nicht 8 weitere Gallusglocken. Genau. Aber wer weiß, vielleicht gibt es das noch.
So als Souvenir oder im Souvenirshop.
Vielleicht, ein bisschen groß für die Handtasche mitzunehmen. Aber ja, also wirklich sehr, sehr schönes Stück. Mhm. Das mit in die Hand zu nehmen, man stellt sich dann so vor, wie man zum Gebet gerufen wird in dieser frühen Zella des Gallus. Vielleicht nicht mit einem Klöppel, sondern mit einem Schlagholz geschlagen dann.
Das ist auch möglich. Ja. Oft hat es ja auch zum Teil mit Holz drinnen. Also es gibt verschiedene Schellen, die haben einen Holzklöppel oder aus Knochen. Das gibt immer wieder auch andere Klänge durch das. Ja. Der Anschlag ist dann viel feiner, als wenn es ein Metall auf Metall ist.
Ist dieser Klöppel herausnehmbar?
Der wäre herausnehmbar, ja.
Ja. Ohne dass man jetzt noch heiß machen muss oder was verbiegen muss.
Nein, zwei oder mit einer dicken, guten Zange bringt man das schon.
Ja. Mit Knochen, das wäre interessant. Ja, wir überlegen uns noch ein bisschen, wie wir die präsentieren sollen im Gewölbekeller. Sollen wir den Gästen die Möglichkeit geben, selbst einen Klang zu erzeugen? Das könnte sehr reizvoll sein. Bei der dritten Schulklasse, die da das sportlich nimmt, dann aber vielleicht nicht mehr. Das ist so ein bisschen ein Annähern noch daran, was eine gute Idee ist.
Also sie hält einiges aus. Ja. Sie ist ja geschmiedet.
Genau. Wenn du bist ja auch Klangschmied im Toggenburg, nicht? Du machst da in dieser Klangwelt auch andere Schellen, ganz andere Schellen, hast viel Erfahrung. Wenn du sie so einreißt in diese Glocken, wir sagen trotzdem Gallusglocke, wenn sie eine Schelle ist.
Genau.
Wir machen das nicht anders. Dann, wo siehst du sie? Wo ist sie so platziert vom Klang her oder von der Machart her? Siehst du da irgendwo eine Verwandtschaft oder Tradition?
Also sie ist sicher eine von den großen Schellen oder Glocken. Also für ein Tier wäre die zu groß, so auch zu schwer. Aber so vom Klang her hat sie schon auch viel Ähnliches mit den Sentumschellen, mit den ganz großen, von Toggenburg-Appenzell oder auch mit den großen Treicheln, eher in der Westschweiz oder Bern-Bietzo. Aber die Machart, die Form, die ist schon eine spezielle Form. Gibt es eigentlich sonst bei uns in der Tradition weniger.
Ja, sie hat ja auch eine irische Herkunft, definitiv. Genau. Also sie gehört in diese Familie hinein. Es gibt eine schöne Publikation dazu, die wir auch studiert haben. Du hast sie auch länger ausgeliehen gehabt.
Genau.
Sie trägt auch die Spuren der Schmiedernhände. Das finde ich noch hübsch. Also es ist nicht kaputt oder so, nicht, dass man das falsch verstehen würde, aber es wurde gelesen. Das finde ich bei so einem Fachbuch doch eigentlich ganz erfreulich und schön.
Ja, und dort war es ja auch sehr spannend zu lesen, Sie haben dort in Irland oder England haben Sie ja dann so gebrannten Lehm gefunden, dort wo Sie solche Schellen geschmiedet haben. Und Sie haben ja auch einige, die sind verkupfert oder vermessing, original noch. Und haben sich auch gefragt, wie Sie das gemacht haben. Und dort war dann auch beschrieben, dass Sie wahrscheinlich die Schellen in Tücher eingewickelt haben und dann Kupfer dazwischen oder aufgelegt und mit Lehm eingepackt und gebrannt. Und Sie haben das auch experimentell ausprobiert. Das hat anscheinend auch funktioniert. Und das ist eigentlich die gleiche Machart, wie wir die Sentumschellen oder die Rollen machen oder wenn man Schellen vermessingt oder verkupfert. Die werden dann immer im Lehm eingepackt und nachmals gebrannt. Aber das mit dem Stoff, das finde ich noch eine ganz spannende Art. Das probiere ich dann mal aus mit einer Rolle. Ja. Mal schauen, was das bewirkt.
Und das auch geht. Ja, das muss dann unter Sauerstoffabschluss, Ausschluss zum Schluss so eingepackt also werden.
Der Stoff, oder wir haben ja meistens Hobelspäne in der Schelle dann, der entzieht zusätzlich noch den Sauerstoff in der Lehmpackung. Weil Sauerstoff ist ja immer das Problem, dann gibt es eine Oxidschicht auf dem Eisen und dann gibt es keine Verbindung. Und somit, wenn der Sauerstoff entzogen wird, dann kann er auch nicht mit dem Eisen reagieren, oder? Und meist war es ja auch ein sogenannt magerer Lehm, also es hat viel Sand drin und wahrscheinlich haben sie dann auch Quarzsand oder Flusssand verwendet, der dann fließt, also der schmilzt und dann eine so Schicht über die Schelle legt und dann der Messing oder der Kupfer, der Flüssige, sich verbindet. Und einpacken muss man ja es, weil die Schelle ist ja nicht flach, oder? Ja. Und sonst, wenn der Kupfer schmilzt, zieht er sich zusammen wie eine Kugel. Das kennen die meisten vom Quecksilber. Ist ja auch eine flüssige Form. Und dann braucht es noch etwas Temperatursteigerung und dann fließt er, dann löst sich die Kugel auf und das flüssige Metall überzieht das Eisen. Und daher muss man sie einpacken, weil sie ja rund ist oder oval oder was für eine Form auch immer, weil sonst läuft ja der Messing nur irgendwo hin.
Und dann dreht man sie dann auch, wenn sie...
Genau, also im Feuer, oder man lässt dann ein kleines Loch und dann kommen auch wieder die Farben zum Spiel. Kommt wieder ein grünes, blaues, weißes Feuer aus dem kleinen Loch. Und dann weiß man, jetzt ist der Zeitpunkt, wo der Kupfer flüssig ist. Und dann wendet man die Schelle immer wieder im Feuer. Und auch wenn man sie dann aus dem Feuer oder aus dem Ofen nimmt, muss sie gewendet werden, bis der Kupfer wieder fest ist. Sonst gibt es irgendwo einen Überschuss von Kupfererfließen einfach an dem tiefsten Punkt.
Und wenn man das Loch nach unten halten würde, dann würde der Kupfer da rausfließen?
Ja, das passiert ab und zu. Wenn man, vor allem, wenn man die Rollen macht so auch oder auch kleine Weitschellen, dann fließt oft der Messing zum Loch hinaus. Da muss man halt beim Drehen etwas aufpassen. Ja.
Um das noch schnell zu verstehen, vermessingen oder verkupfern bedeutet, eine Schelle, eine Glocke komplett einzufassen mit einem, mit einem schönen Metall, dann, was eine schöne Oberfläche gibt.
Sie hat dann einen ganzflächigen Überzug mit Kupfer. Also es ist wirklich eine Verbindung mit dem Stahl und der Kupfer. Und bei den Schellen weiß man, vom Messing gibt es sehr viele Obertöne dadurch. Also es gibt einen viel schöneren, vollen Klang. Also es ist nicht nur fürs Auge schön, sondern auch fürs Ohr.
Auch fürs Ohr, dann, ja. Genau. Also das ist eben dann auch der Grund, warum das beim Verlöten mit Kupfer dann der Klang auch noch mal reicher werden kann.
Ja.
Es ist schon eine kleine Kunst, wenn ich mir das so vorstelle. Man hat dann so eine große Fläche blankes Metall, das sehr heiß werden muss, ohne dass es oxidiert. Und dann kommt das blanke Kupfer drauf, das sich verbinden soll. Das ist ja schon... Eben wie viel Mal macht man das, bis das klappt?
Also mit dem Blank ist es eben nie. Und das ist eben das Spannende. Wenn ich die Schelle schmiede, gibt es ja immer die Zunderschicht. Also das ist auch ein Eisenoxid. Und das ist eben das Interessante, wenn ich mit Borax oder mit Flusssand löte, dann löst diese Oxidschicht, die löst sich auf und dann kann der flüssige Kupfer eine Verbindung eingehen. Ich könnte auch zwischen den Blechen, wo sie ja vernietet ist, das könnte ich ja nie reinigen. Dann müsste man sie einlegen in Säure, dass alles blitzblank wäre. Und dann, wenn ich aber wieder ins Feuer gehe zum Löten und sie glüht, dann ist es schon wieder oxidiert. Schon wieder. Ja. Es ist gar nicht möglich.
Ah, aber dann verstehe ich das richtig. Es gibt verschiedene Arten von Oxidschichten oder von Oxidation und der Zunder offenbar, der
beim Zunder, der Zunder ist ja eigentlich auch wie Rost. Rost ist ja auch eine Oxidschicht. Und so viel es mir ist eben Rost mit 2 Sauerstoffen und der Hammerschlag, glaube ich, mit 3. Aber vielleicht ist es auch umgekehrt. Ich müsste mal wieder in der Chemie nachschauen.
Wir schauen nach, wenn es uns wirklich noch interessiert.
Genau, das wäre noch das Rätsel.
Man muss es ja können, das ist die Kunst. Ein bisschen klingt das ja auch, du musst arbeiten mit dem Zufall, du kannst nicht genau alles kontrollieren.
Genau.
Was ist dann dein Weg? Du versuchst diesen Zufall so klein wie möglich zu halten oder ihm den richtigen Ort zu geben?
Also wenn ich so zurückschaue, hatte ich schon verschiedene Phasen, vor allem beim Feuervermessing. Ich hatte mal eine Phase, da hat es fast nicht funktioniert. Hm. Vor allem größere Schellen, die wurden nie schön überzogen mit dem Messing. Und dann habe ich verschiedene Versuche gemacht mit verschiedenen Flussmitteln, aber alles im kleinen Format. Es waren so kleine Unterlagscheiben, die ich bearbeitet habe und so eingepackt mit verschiedenem Lehm, mit verschiedenen Flussmitteln. Und das Ganze habe ich immer in der Esse ausprobiert und nicht in meinem Rakoofen, wo ich sonst die Schellen mache. Und es hat alles funktioniert, sogar ohne Flussmittel. Und dann kam mir fast, für mich war es wirklich wie eine Eingebung, du musst die Temperatur schneller nach oben schieben. Wenn man die Lehm, also die gebrannten Lehmstücke dann anschaute, waren sie außen alle verglast. Also sie hatten eine sehr schnelle, hohe Temperatur, bis der Lehm oder der Ton schmilzt. Und dann habe ich dann das probiert im Rackofen, wieder mit einer Schelle. Und dann habe ich sehr schnell mit der Temperatur, also innerhalb von 10 Minuten auf 1000 Grad und dann nochmals in 10 Minuten auf 1130 Grad. Und dann hat es wieder funktioniert. Und so von meiner Überlegung ist es, dass dann der Sauerstoff eben verbrennt innen und nachher durch das Verschmelzen vom Ton eigentlich die Poren wieder geschlossen sind und kein neuer Sauerstoff eindringen kann.
Ist das nichts, was man lernt in der Schmiedeausbildung, was so dazugehört? Muss man sich das selber erarbeiten? Oder wie exotisch ist dieses Wissen um das Vermessingen und das Verkupfern?
Das ist relativ exotisch. Also in der Schweiz kennen wir, also ich kenne nur 3, die das so ausüben. Aber es gibt in verschiedensten Ländern wird diese Technik immer noch angewendet. Also von Indien, Südamerika, aber auch in der Nähe in Frankreich und Norditalien gibt es auch Schellenschmiede, die das noch anwenden. Und dort könnte man es eventuell lernen, wenn sie es einem zeigen. Aber viele machen ein kleines Geheimnis daraus. Aber ich denke, es ist ja wichtig, dass so eine Technik weitergeht und erhalten bleibt, weil man sie kann sie auch für ganz andere Sachen nutzen. Also ich habe das Rezept für die Lehmmischung, das ist ja immer so das Geheimnis, in einem ganz alten Buch von 1840 von den Gürtlern gefunden. Das war eine Berufssparte, die machte vor allem so Zierbeschläge für Kutschen und Truhen. Und die haben viel gelötet auch. Und dort war beschrieben, wie sie das fertig erarbeitete Objekt dann im Lehm eingepackt haben mit etwas Kupfer und Flussmittel und dann in der Esse so gelötet haben. Und das ist eine lustige Mischung. Man findet sie eigentlich fast mindestens in diesen Schmieden, die noch Pferde beschlagen. Das ist Lehm, ein eher magerer Lehm, also zum Modellieren mit viel Schamottanteil drin. Dann braucht es Hammerschlag, das ist das, was beim Schmieden immer vom Eisen abblättert, das Eisenoxid. Das bewirkt, dass der Lehm dann einen höheren Schmelzpunkt hat. Und dann braucht es noch Pferdeäpfel, also Rossbolle, wie wir sagen. Das gibt dann auch wieder eine Magerung und zugleich die Strohanteile, die entziehen auch wieder Sauerstoff. Wahrscheinlich ganz ähnlich wie das Tuch in der Beschreibung vom englischen Buch. Und ich gebe noch etwas Quarz an, das Flussmittel hinein, und dann ist das eine sehr interessante Lehmmischung. Vor allem kann ich sie nass in den Ofen einbringen. Also ich muss sie nicht zuerst 3 Wochen trocknen lassen.
Ohne dass
lassen.
Sie springt, ja.
Und das hält die aus. Ja. Und das ist fantastisch auch für Kurse oder natürlich. wenn ich zum Beispiel Schmuckringe im Feuer vergolde, packe ich sie auch in die gleiche Mischung. Oder Schlüssel nachbilde für ganz alte Schlösser, die löte ich oft auch im Lehm.
Wäre das eine Variante für die dritte Gallusglocke, sie komplett in Kupfer einzufassen? Nicht nur zu verlöten, sondern zu
Ja, da wäre noch
eine
spannende Herausforderung. Wahrscheinlich müsste ich meinen Ofen noch etwas umbauen, ja. Weil jetzt habe ich einen liegenden Ofen und dann die Schelle muss dann in allen Ebenen mal aufgestellt werden, oder wenn der Kupfer fließt. Ja. Oder? Aber man könnte es probieren, das Dach ist ja relativ klein, also wenn man sie dann aus dem Ofen nimmt, ist ja der Kupfer noch flüssig, dann kann man sie ja dann nur aufs Dach aufstellen. Also es hat dann ganz viel noch Möglichkeiten, den Kupfer in alle Ecken und Flächen zu fließen lassen. Ja. Oder? Das wäre mal ein Versuch.
Ja.
Oder mal die erste Mal im Maßstab 1:2 nochmals.
Ja, genau, so, sich langsam annähern.
Genau.
Ja, das klingt gut.
Das wäre wirklich mal ein Versuch.
Dann besten Dank, Röni, für dieses Gespräch, für diesen Ausblick von der Gallusglocke zum Vermessingen und Verkupfern, diesen Einblick in dein Handwerk. Gerne wieder.
Ja, und ich danke dir, Silvio, dass du mich angefragt hast. Und ich wirklich, für mich war es eine große Ehre, so ein Kulturgut wieder zu schmieden oder nachzuschmieden. Und für mich ist es wirklich auch ein sehr schöner Auftrag und hat mich sehr viel oder sehr fest gefreut. So.
Also ich gebe das gerne zurück. Es war wirklich auch ganz toll, mit dir zusammenarbeiten zu dürfen. Und zwar aus dem Grund, den man vielleicht auch ein bisschen jetzt raushört, wenn man hier einfach mit den Ohren dabei ist. Du erzählst, was du tust und man hat nicht das Gefühl, einfach ein Geheimnis betrachten zu dürfen, sondern einem Handwerker, der sich diesem Thema wirklich von den Händen her annähert, zuhören und zuschauen zu dürfen.
Ja, danke. Ja, das ist auch mein Anliegen wirklich. Ja.
Sehr schön. Eben, ich sage gerne wieder.
Ja.
Mal schauen, wie viele Gasglocken wir noch brauchen.
Genau.
Bis bald. Gute
Danke.
Zeit.
Danke, gleichfalls.